It's Hester trying to work it back to the middle. Gets past the first wave and here he goes.
Wisst ihr was? Ich glaube ja, man sucht sich seine Sportart nicht aus, sondern die Sportart sucht sich dich aus. Das ist keine rationale Entscheidung. Das ist ein Gefühl, vielleicht wie bei Liebe. Irgendwann funkt's einfach.
Hester's gonna take it all the way for a touchdown.
Bei mir war das dieser Moment. Vor 10 Jahren, Januar 2007, der 41. Super Bowl, eine Party mit Freunden. Und wir sitzen vor dem Fernseher, das Spiel beginnt und der Spieler Devin Hester kriegt im ersten Spielzug den Ball, legt einen Mega-Lauf über 90 Meter hin. Er allein gegen 11 andere. 2 schnelle Körpertäuschungen, ein Sprint zur rechten Außenlinie, er lässt 3, 4, 5, 6 Spieler stehen und dann ist er weg. Keiner kann ihn mehr aufhalten.
Touchdown Bears!
No way!
Devin Hester, you are ridiculous!
Und so bin ich zum Football gekommen.
Puls Spezial.
Eier, wir brauchen Eier. Eier.
Was steckt hinter dem Football-Hype?
Das geht ja schon mal richtig gut los. Gänsehaut pur. Herzlich willkommen zu unserem Puls-Spezial. Mein Name ist Ben Kantak und der da gerade sein Football-Erweckungserlebnis so abgefeiert hat, das ist Puls-Reporter Julian Ignatowitsch, absoluter Football-Fan und Experte.
Ja, ich bin jetzt schon gehypt, mein Lieber. Ich stehe jetzt schon hier im Studio. Ich habe richtig Bock, mit dir über Football zu reden.
Ach geil, genau das wollen wir nämlich machen. Wir wollen herausfinden, was macht Football plötzlich so beliebt in Deutschland? Was ist es eigentlich für ein Sport? Warum ist der so geil? Aber warum hassen ihn auch viele? Und vor allem, was hat es mit der ganzen Show drumherum so auf sich?
Wir erklären euch auch nochmal die Regeln. Wir sprechen über Football und Musik. Wir haben Football-Serientipps für euch. Wir schauen hinter die Kulissen beim Super Bowl, gehen also ganz nah ran, auch bei den Hype-Machern, yeah, bei RAN NFL. Die haben Football ja in Deutschland so richtig groß gemacht und ins Fernsehen gebracht und haben uns auch erzählt, warum Football der geilste Sport der Welt ist. Schon mal so ein Appetizer. Patrick Esume, Trainer und Football-Moderator bei RAN NFL über die Football-Faszination.
Ja, die Mischung aus Schach auf dem Rasen, weil es ist nichts anderes als Schachspiel für einen Trainer mit lebendigen Figuren. Also die Strategie definitiv, aber auch das Physische an dem Spiel. Ne? Das ist Jagen, Erlegen und Beschützen ist das, was in uns Männern eigentlich drinsteckt.
Jagen, erlegen und beschützen. Okay, habe ich mir schon mal gemerkt. Da werden wir später noch viel mehr hören. Und wie die Jungs vom Fernsehen haben wir uns natürlich auch die Frage gestellt, wie können wir alle abholen? Ja, den Football-Nerd, den Football-Newbie bei diesem Puls-Spezial. Wie machen wir das am besten, Julian?
Da ist für alle was dabei. Wir werden später über Nipplegate reden. Das sagt ja, denke ich, auch jedem was. Abseits vom Sport, da kann jeder was mit anfangen.
Total.
Aber auch für alle Experten haben wir dann beispielsweise Markus Kuhn, deutscher Ex-NFL-Spieler. Und der hat mit mir auch über seine Erfahrungen gesprochen.
Wir haben richtig, richtig Bock drauf. Eine Frage müssen wir vorher aber noch klären, Julian. Lieblingsteam, klar.
Ja klar, Lieblingsteam muss sich jeder bekennen.
Ja.
Wir haben ja gerade bei mir die Chicago Bears gehört. Das war mein Football-Erweckungserlebnis, aber die sind nicht mehr mein Lieblingsteam. Seit langer Zeit sind es die Carolina Panthers und deren Star-Quarterback Cam Newton. Ein cooler, polarisierender Typ, auf und abseits des Platz, sehr extrovertiert, super athletisch und deswegen bei mir Carolina. Und du, Ben?
Ja, Carolina sind raus, die Panthers, und bei mir sind es die Vikings, die leider, leider auch ausgeschieden sind aus dem Super Bowl, weil, ganz ehrlich, die Vikings, ich fand die Jacke so geil. Ist total banal eigentlich, aber ich war irgendwie so, Tidi fand die Jacke cool, die hat so cool geglänzt, das Logo war geil mit diesem Wikinger da drauf. Ja,
und
so
sieht es einfach aus. Voll kommerziell.
Ja, total. Und früher war ich wirklich nur fußballaffin und totaler Fußball-Nerd, aber jetzt, wenn ich ehrlich bin, stehe ich auch dann lieber auf das vollkommerzielle Ding, nämlich auf Football.
Puls Spezial.
Eier, wir brauchen Eier. Eier. Eier.
Was steckt hinter dem Football-Hype?
Und wir fangen mal ganz, ganz von vorne an. Für alle, die so gar keinen Plan vom Football haben. Football kennen wir hauptsächlich aus Hollywood-Filmen. Es soll ja noch Leute geben, die kennen die Regeln nicht. Erklär uns mal am Anfang nochmal, Julian, wie funktioniert das Spiel?
Ja, es stehen 2 Mannschaften auf dem Platz, je 11 Spieler, wie beim Fußball eigentlich.
Ja.
Mit dem Unterschied, dass es viel mehr Spieler aber in einem Team gibt, dass viel öfters gewechselt wird. Es sind 11 Spieler pro Offensive und pro Defensive. Und dann steht eben immer auch eine Offensive und eine Defensive auf dem Feld. Also eine Mannschaft hat das Angriffsrecht, die andere verteidigt. Und dann versucht das Team im Angriff, den Ball über gut 100 Meter bis in die gegnerische Endzone, also den letzten Teil vom Feld reinzukriegen.
Und wie man das macht, da gibt es dann unterschiedliche Möglichkeiten.
Ganz genau. Man arbeitet sich so Spielzug für Spielzug nach vorne. Vereinfacht gesagt gibt es bei jedem Spielzug zwei Möglichkeiten. Erstens, entweder ich werfe den Ball nach vorne. Das macht normalerweise der Quarterback, der Spielmacher.
Ja.
Das ist die schnelle, die riskantere Variante. Oder eher ein bisschen dreckig, ich klemme mir den Ball unter den Arm, Kopf runter und dann laufe ich damit rein und im besten Fall durch die Abwehr durch. Und das ist meistens die schmerzhaftere, die langsamere, aber dafür sicherere Variante.
Ein Begriff, den jeder kennt im Football, klar, also neben Quarterback, so, das ist der Begriff Touchdown. Es ist quasi, würde ich jetzt mal sagen, so das Tor im Fußball, das wäre so genau das Äquivalent dafür. Dafür muss man den Ball in die, hast du ja eben schon erwähnt, die Endzone reinbringen, geworfen oder reinlaufen, wie auch immer, oder?
Genau, und dann kommt der dicke Jubel. Es gibt natürlich noch viele spezifische Regeln. Es gibt Extrapunkte, den Extrapunkt auch nach dem Touchdown. Aber das muss man nicht alles unbedingt kennen, wenn man einfach nur Football gucken will. Selbst die Experten im Fernsehen, Ike Domisch von RAN NFL,
ja,
gehen wir später noch hin. Denen ist das auch nicht immer so ganz klar.
Und das macht ja auch die Faszination am Football aus, dass man nicht alle versteht. Also selbst wir verstehen nicht alle, die wir uns damit jeden Tag auseinandersetzen. Irgendeine Regel ändert sich immer und irgendeine Sache muss immer dreimal überprüft werden in einer Wiederholung, dass man erkennt, war ein Catch, war kein Catch. Deshalb, man kann nicht unnerdig genug sein.
Ja, und falls ihr ihn jetzt nicht verstanden habt, der kommt aus Berlin. Das hört man ihn so ein bisschen an, dem Icke.
Also auch ein bisschen nerdig.
Ein bisschen nerdig ist er auch, auf jeden Fall. Ein cooler Typ mit seinen langen Haaren. Traut euch also, Football zu gucken. So, das ist so die Message, auch wenn ihr keine Ahnung habt.
Ja, die Ahnung kommt von ganz allein dann.
Ja, und außerdem gibt es ja noch so viel mehr, was um das ganze Spiel herum so stattfindet, nämlich die Riesenshow.
Ja, Show, wir wollen Show und das ist so wichtig beim Football, ein ganz wichtiger Teil.
The biggest show on earth, die größte Show der Welt, man sagt es ja immer so über den Super Bowl, Julian, aber ist es wirklich so?
Ich glaube, man muss da ein bisschen unterscheiden. Zwar zum einen die Zuschauerzahlen und der Sport. Da ist der Super Bowl schon noch amerikanisches Phänomen.
Ja.
Das gucken bis zu 150 Millionen Amerikaner. Also im Schnitt.
Schon eine
im
Menge,
Schnitt
ja.
Jeder zweite, genau. Und weltweite Zahlen geben die Amis gar nicht wirklich raus. Das interessiert sie auch gar nicht so. Zum Vergleich, beim letzten WM-Fußballfinale, da hat weltweit ungefähr 1 Milliarde Menschen geguckt.
Wow.
Also da ist Football global gesehen, klar auch gerade was die Standorte Afrika, Asien angeht, nicht unbedingt das größte Sportevent.
Aber deshalb reden ja auch immer alle vom größten Einzelsportevent der Welt. Aber wir sprechen ja von Show, ja. Also da ist der Super Bowl ja unübertroffen, was die Show angeht. Was da alles zum sportlichen Event dazu kommt, Musik, Konsum, Essen, Trinken, Entertainment, jede Menge Pathos. Das ist einfach mit keiner anderen Sportveranstaltung zu vergleichen, ne, vom Ding her so.
Absolut, absolut, völlig richtig. Und ja, hier sind mal ein paar skurrile Fakten zum Super Bowl.
1,2 Milliarden Chicken Wings essen die Amerikaner am Super Bowl Abend.
Und dazu trinkt jeder im Schnitt 4 Maß.
Da lache ich doch übers Oktoberfest.
Das sind ungefähr 500 riesige Schwimmbecken voll mit Bier.
Kein Wunder, dass sich am Tag danach jedes Jahr rund 6 Millionen Leute bei ihrem Chef krank melden.
Und 10 Millionen haben sich schon vorher krank gemeldet. Super Bowl Hangover.
Während des Spiels sinkt der Traffic auf Pornoseiten übrigens um fast ein Drittel.
Ja, Ei statt Titten.
Ach komm!
Dafür drücken in der Halbzeitpause fast 100 Millionen Amerikaner gleichzeitig auf die Toilettenspülung.
Da fließt dann ungefähr genauso viel Wasser raus wie Bier rein.
Und guckt dann eigentlich noch jemand Werbung?
Naja, 30 Sekunden Werbezeit kosten immerhin 4 Millionen Euro.
Da ist ja so ein Logenticket auf dem Schwarzmarkt für 400.000 Euro richtig billig.
Wow! 400.000 Euro für eine Loge?
Sportpreis.
Sozusagen. Wahnsinn. Du warst ja auch selber zweimal beim Super Bowl live dabei, Julian. Du hast die ganze Show quasi schon live miterlebt, ja?
Ja, das waren die zwei krassesten Erlebnisse, die ich als Journalist bisher machen konnte.
Was war denn so konkret krass da dran? Also ich meine, ich kann mir vorstellen, alles könnte man sagen, aber es muss ja irgendwas geben, was rausgestochen hat, so finde ich.
Ja, du musst dir vorstellen, Ben, die Medien wären auch Teil dieses riesigen Spektakels. Das geht schon in der Woche vor dem Super Bowl los. Da gibt's zum Beispiel einen extra Media Day. Day, ein paar Tage vor dem Super Bowl. Ja. Da wird extra auch ein ganzes Stadion dafür gemietet. Dann steigst du in der Früh als Journalistin in den Shuttlebus ein, wirst mit Polizeieskorte, mit Blaulicht, bei mir war das 2014 in New York, mal schnell über den Times Square und die 7th Avenue gefahren. Also da wird dann mal schnell die Innenstadt Manhattan
so
gesperrt, genau, der Highway raus zum Stadion gesperrt, dass jeder auch da schnell genug hinkommt. Und dann stehst du nach Hochsicherheitskontrollen plötzlich im Stadion und du hast ein volles Stadion im Rücken, weil es ein Zuschauer da.
Ach Quatsch, hör auf. Das wusste ich gar nicht, dass da Leute dir bei zuschauen bei dem ganzen Spektakel, also bei diesem Media Day. Nimm uns mal mit, wie musst du sich das wirklich vorstellen? Was macht das mit einem?
Verkaufen extra auch Tickets, eben für Leute, die das sich das ja anschauen wollen, weil da spielt eine Band, da sind extra Moderatoren, die jeden Spieler ankündigen, da tanzen die Cheerleader der Clubs, da spielen die Marching Bands der Club, das wird auch alles im Fernsehen übertragen.
Ach krass.
Und dann machen die Spieler mit den Journalisten die verrücktesten Sachen, die posen, die breakdancen, die knipsen mal schnell ein paar Selfies, zeigen ihren Bizeps, führen die ausgefeilten Outfits vor. Und beantworten natürlich, das ist ja auch Teil des Ganzen,
Logo,
ganz lässig Fragen.
Da aber das ist dann so untergeordnet. Da. Ja. Das Fragen beantworten ist wahrscheinlich eher so.
Und da wird dann auch mal über Beyoncé gesprochen und welches Popsternchen zuletzt gedatet wurde. Und natürlich, warum sie die geilsten Typen der Welt sind. Posen gehört stark dazu. Und es fällt für mehrere Stunden wirklich jede Hürde. Das werden Stars zum Anfassen.
I'm a warrior. So it's like you're going to battle every single game. You feel like a gladiator, you know what I mean? When you dominate somebody and I stand up and I howl, I'm a gladiator, and that's how I really look at it. There's a bunch of people watching me fight other guys. If you go in there with any fear in your heart, it's over for you.
Okay, ich bin ein Krieger, ein Gladiator, ziehe jedes Spiel in die Schlacht und Angst kenne ich nicht. Das klingt eher ein bisschen nach Braveheart oder so Pathos-Alarm in irgendwelchen Hollywood-Filmen oder so. Wer war denn das bitte?
Braveheart, nicht so weit weg. Dieser sympathische Mann, das war Footballspieler Derek Wolfe. 2 Meter groß, 130 Kilo schwer.
Natürlich.
Wenn der vor dir steht, ja, kriegst du schon ein bisschen Respekt, kann ich dir sagen, Ben. Aber genau diese Nähe soll erzeugt werden. Und das machen die Amis ja auch nach dem Spiel so. Denn da kannst du dann runter aufs Spielfeld, auch wieder zu den Spielern direkt hin. Du kannst sogar zu den Mannschaften in die Kabine. Und dann steht plötzlich mal so ein Koloss, wie zum Beispiel eben der Derek Wolfe, 130 Kilo, 2 Meter, will ich nochmal sagen, im Handtuch vor dir und sucht in seinem Gucci-Täschchen das Shampoo.
Ja, und da kann man dann auch gerne mal wahrscheinlich so ein kleines Shampoo-Fläschchen mitgehen lassen als Andenken. Oder sei ehrlich, wie viel hast du davon zu Hause stehen? Was hast du mitgehen lassen? Handtücher und so alles wahrscheinlich, oder? Ist ja der Wahnsinn.
Einiges.
Ach komm schon, sei ehrlich. Also wirklich eine ganz, ganz große Bühne. Und wenn ich das jetzt zum Beispiel mit dem Fußball vergleiche, ja, wo sich dann so ein Philipp Lahm, als er dann noch gespielt hat, nach dem Spiel für 5 Minuten hinstellt und dann irgendwelche Floskeln runterballert, wie, ja, wir haben heute gut gespielt, der Ball ist rund und ein Spiel dauert 90 Minuten. Also, das packt einen ja überhaupt nicht, oder? Das ist ja irgendwie überhaupt kein Vergleich.
Das ist gar kein Vergleich. Also, die Amis wissen da genau, wie Show geht und Football ist eben bei weitem auch nicht nur Sport, das weiß da auch jeder,
ja,
sondern Football soll auch Unterhaltung, Entertainment sein und irgendwie auch so Traumwelt und Sehnsuchtsort für jeden, der halt mal ein paar Stunden aus seinem Normalo-Alltag flüchten will.
Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, wenn wir diesen Hype überhaupt verstehen wollen, der ja jetzt auch nach Deutschland kommt. Aber wie sieht's denn bei uns in Deutschland jetzt genau aus? Also wie groß ist der Hype hier wirklich, Julian?
Das wird sofort klar, wenn ich uns jetzt mal mitnehme zu den Football-Hype-Machern Nummer 1 in Deutschland. Wir sind da bei RAN NFL in einem Fernsehstudio im Norden von München und hier wird jeden Sonntag eine 8-stündige Football-Live-Sendung gedreht und es wird durchgedreht.
Ja, haben wir eben schon gehört. Die Jungs sind auf jeden Fall richtig on fire.
Die sind heiß. Ja, haben sicher viele schon gesehen, denke ich. Genauso wie ihn hier.
Man muss schon auch ein bisschen eine Macke haben, wenn man sich das 8 Stunden anguckt. Also dürfen die vor der Kamera auch ein bisschen eine Macke haben.
Das, den wir da eben gehört haben, das ist der Netman, der Social Media Man der Sendung sozusagen. Icke Domisch, den kenne ich natürlich auch, weil ich das auch verfolge, was daran NFL so fabriziert. Allein schon auch wegen seiner langen Haare bleibt er einem wirklich im Kopf.
Auf jeden Fall. Und er ist in den letzten 2 Jahren sowas wie das deutsche Football-Gesicht geworden. Und kurz vor der Sendung stand ich mit ihm im Studio. Da haben sich schon alle warm gemacht an seinem legendären Desk. Und wir haben uns drüber unterhalten, wie das alles angefangen hat mit RAN NFL und Football in Deutschland.
Ecke, wir stehen jetzt hier an deinem legendären Desk. Von hier aus dirigierst du Football Deutschland und all das, was im Netz abgeht. Hightech, oder?
Das Billigste vom Billigsten, kann ich gesagt. Das Billigste vom Billigsten.
Sag mal, wann hast du gemerkt, okay, hier geht ein richtiger Football-Hype los?
Ich glaube, wir haben das sehr, sehr schnell gemerkt. Also wir hatten in der ersten Woche hatten wir irgendwie 200.000 Zuschauer und 5 oder 6 Wochen später war es schon zwischendurch teilweise fast das Doppelte. Also das war wirklich, warum auch immer, ein sehr, sehr schneller Anstieg von, okay, wir versuchen's. Okay, es guckt uns überhaupt jemand und dann ist es aber so krass durch die Decke gegangen, dass uns so viele Leute regelmäßig jeden Sonntag hier zugucken. Das konnte man nicht erwarten.
Du bist ja schon sowas wie Mr. Football jetzt in Deutschland geworden. Ich nehme an, du bist ständig erkannt auf der Straße?
Ich war tatsächlich Freitag das erste Mal seit November wieder feiern und hatte schon zu meinem Kumpel gesagt, Alter, Playoffs sind anstrengend. Also bei den Playoffs, dann gucken halt doch mal mehr Leute zu und dann fällt es halt schon noch mal mehr auf und ich hatte die Haare sogar zugebunden und nicht mal offen. Also ist schon krass, aber ich kann mich nicht beklagen, weil zu mir kommt selten einer und sagt, Alter, was bist denn du für ein Penner? Sondern die meisten Leute kommen und sagen, krass, du hier, Football, wer macht's in den Super Bowl, wer gewinnt und so weiter. Also ich habe fast nur positive Reaktionen, deshalb, also ich bin mehr als dankbar.
Ich glaube, der Hype, der hängt schon an dir. Wie viel bist du denn für den Hype mitverantwortlich?
Das Entscheidende ist immer noch der Football. Also Football bleibt immer das Wichtige. Wenn die Spiele langweilig sind, hat man keine Chance. Also die Spiele müssen cool sein, das muss ein bisschen was auf dem Feld geboten werden. Und wenn man dann noch nebenbei so kleine Schauplätze schaffen kann, wo die Leute ein bisschen Spaß dran haben, dann ist es das Ziel, was man heute bei einer Sportberichterstattung haben kann.
Wie viel Show steckt so in der ganzen Football-Welt? Ist ja auch das, was du hier mit Social Media machst. Da geht es ja auch um buntes Zeug. Abseits des Sports.
Ich sag mal so, am US-Sport ist, wenn man neu dazukommt, finde ich, ist das Erste, was einem faszinieren kann, alles, was so ein bisschen daneben ist. Cheerleader, so diese Show, dieses Show-Event. Und wenn man das verstanden hat und den Leuten transportieren kann, dann kann man sich für jeden Sport begeistern. Und man ist halt schon in Echtzeit mit dabei. Da ist Social Media schon echt ein großer Vorteil. Bei so Sportarten wie den Football und Basketball in den USA, weil die sind schon sehr viel offener als unsere Sportapparate, weil die verstanden haben, okay, damit verdienen wir auch unser Geld. Wenn jetzt die Leute sehen, oh krass, er spielt. Alle sind hyped für das Spiel und wissen, krass, er ist dabei und bloß noch 2 Stunden Zeit irgendwie.
Ich finde, der Typ klingt so unfassbar grundsympathisch und wie ein Mensch, der einfach unendlich Bock hat auf seinen Job.
Ist er auch.
Richtig geiler Typ, dieser Icke. Bei RAN hat er sich wirklich zu so einem Show-Bestandteil da hochgemausert. Mr. Football hast du, glaube ich, gesagt. Ne?
Ja, kann man schon so sagen, Mr. Football.
Und Show ist wirklich wichtig, oder?
Ja, Show ist natürlich wichtig, aber der sportliche Sachverstand darf in so einer Sendung auch nicht fehlen.
Also ja, Logo.
So wichtig wie die Show ist, sportlicher Sachverstand muss auch dazu. Und derjenige, der alles erklärt, den gibt's natürlich auch. Fürs Erklären ist in der Sendung der Coach, wird er nur genannt, Patrick Isume verantwortlich. Der hat selber lange als Footballtrainer, auch in Amerika, in der NFL und in Europa gearbeitet. Und der bereitet sich auf jede Fernsehsendung akribisch vor.
Also du musst ungefähr 70 Leute auf dem Zettel haben, mal 2 sind 140. Aber du musst jetzt so allen was erzählen, dann musst du das sofort parat haben. Du kannst ja nicht erstmal 10 Sekunden oder 5 Sekunden in deine Notizen gucken. Die Nummern und die Geschichten zu denen müssen sofort da sein und dann guckst du nochmal nach vielleicht, aber eigentlich, das musst du sofort wissen.
Ja, guter Typ und guter Akzent auch, der da vom Norden kommt. Der fühlt mich richtig heimisch hier, du mit Coach Isume. Nein, aber der macht das wirklich, wirklich super, die Geschichte da. Durch den habe ich auch wirklich ganz viel verstanden. Also verstanden, wie das Ganze funktioniert und es geht anscheinend wirklich vielen so. Wenn Football im Fernsehen läuft, sind die Zuschauerzahlen ja mittlerweile 6-stellig. Ich konnte das gar nicht glauben.
Ja, das ist bei RAN NFL so. Das Ganze ist eben nicht mehr tausende Kilometer weit weg, sondern es findet mittlerweile in den Wohnzimmern, in unseren Wohnzimmern statt. Aber auch in Sportbars und Fankneipen.
Ja, du hast halt Kühlschränke, die sich da auf dem Feld bewegen und die Schädel gegeneinander hauen und die Fans liegen sich Arm in Arm.
Das ist Muskelmasse gegen Gehirn.
Es ist halt super taktisch.
Das ist einfach unberechenbar.
Die harten Hits, die harten Tackles, hat halt immer so eine Aggressivität drin. Es turnt halt auch ein bisschen an. Das ist halt auch schon geil halt, ne?
Egal, ob man Patriots-Fan, Steelers-Fan ist, man feiert immer zusammen.
Weil das einfach so ein Hype ist und auch der Super Bowl das größte Einzelsport-Event des Jahres ist.
da wach bleiben die ganze Nacht von Sonntag auf Montag und das verfolgen.
Ich finde es geil, wenn der Sport hier echt populärer wird, wenn auch immer mehr jüngere Leute dann auch mehr den Sport ausüben.
Wahnsinnig aufregend und kostet auch so manches graue Haar, auch wenn man erst 22 ist.
Das klingt nach richtig, richtig guter Stimmung. Könnte auch eine Fußballkneipe sein. Wo warst du denn da genau, Julia? Nimm uns mal mit.
Ja, war 2 Uhr nachts in so einer richtig
schönen... Gute Zeit für eine Kneipe?
Ja, auf jeden Fall. Die hatte noch offen in so einer richtig schönen Borzen in München.
Ja, für alle Nicht-Bayern-Kneipe, Borzen.
Kneipe, ja genau. Kneipe, die dann auch bei 30 Leuten, so viel waren es ungefähr, auch schon voll ist. Das war beim Spiel der New England Patriots gegen die Tennessee Titans. Die Patriots sind momentan so das beste Team in der NFL, jetzt auch im Super Bowl.
Sozusagen der FC Bayern München in der NFL, oder?
Ja, ähnlich wie die Bayern, aber lang nicht so dominant wie die Bayern in der Bundesliga. Und mit einer großen Fanbase, eben auch hier in Deutschland. Da gibt es einen deutschen Fanclub, der ist auch in Amerika bekannt, mit fast 5000 Anhängern auf Facebook.
Ja.
Und innerhalb dieser Gruppe gibt es dann auch eine sogenannte Sektion Bayern. Das sind so rund 300 Leute. Und in München ist es ein kleiner, eingeschworener Kreis. Und der Sascha organisiert die Treffen.
15 Leute sind ungefähr in Anführungsstrichen der harte Kern. Da sind auch mal 2, 3 nicht da. Dafür nimmt jemand anders seine Partnerin oder seinen Partner mit. Inzwischen sind wir ein offizieller Fanclub auf der Patriot-Seite. Deswegen haben wir immer wieder Gäste aus den USA dort, wenn die gerade zufällig in München sind. Gerade zur Wiesn beispielsweise.
Das klingt richtig, richtig nach so einer aktiven Fangemeinde. Aber die Frage ist, was waren denn das so für Leute? Wie muss ich mir die vorstellen? Wie waren die Leute, die da irgendwie am Start waren?
War ein bunter Haufen. Waren schon mehr Männer als Frauen, haben jetzt ja auch nur Männer gehört. Die meisten jünger als 35, die meisten so Anfang, Mitte 20. Viele haben auch selbst Football gespielt. Einige andere haben die Begeisterung für Football in den USA entdeckt. Ja. Und wieder andere haben vor kurzem einfach mal reingeschaltet, eben bei RAN NFL, und sind hängen geblieben und Football-Fans geworden. Und der Sascha meint, mittlerweile geht was in Deutschland.
Football ist eine eigene Community, sowohl in Deutschland als auch in den USA. In Deutschland ist es halt eher eine Community, die in der Gesellschaft zwar durch die Übertragungen im Free TV immer mehr verbreitet wird, aber halt nicht den gleichen Stellen mit einem wie in den USA oder wie in Deutschland Fußball. Deswegen ist man, glaube ich, in Deutschland sowieso eher, hey, du bist auch Football-Fan, cool, du beschäftigst dich damit, du interessierst dich damit. Und deswegen ist es für mich auch nicht so ein Problem, wenn du von einem anderen Team Fan bist, sondern ich finde es respektabel, dass du halt auch einfach Fan von der gleichen Sportart bist, dass du die auch interessant und cool findest.
Ja, und den Eindruck, den habe ich auch. Also anders als beim Fußball, ist beim Football dann gar nicht so wichtig, für welches Team man da jetzt genau ist oder so irgendwie. Ne? Vom Ding her so, Football-Fans sind da ein bisschen piesiger unterwegs und halten dann einfach zusammen, oder?
Auf jeden Fall. Anders als beim Fußball gibt jetzt nicht so die krassen Ultras, gibt keine Schlägereien.
Ja.
So war das dort eben auch. Die Patriots-Fans haben mir gesagt, solange man nicht explizit gegen die Patriots ist und beim Touchdown Buh schreit, kann eigentlich jeder zum Football-Gucken vorbeikommen.
Und Public Viewing, das wird ja auch beim Football ein immer größeres Ding. Das kennt man natürlich von so riesen Fußball-Events wie der WM schon. So 500.000 Menschen, die zusammen da kollektiv in Ekstase das Ding abfeiern. Aber wird beim Football auch größer. Was ich mich aber frage, so bei diesem ganzen Football-Hype-Ding, das ist ja auch so ein Ami-Hype in einer gewissen Art und Weise, da dreht sich Fußballromantikern und so Alt-68ern wahrscheinlich der Magen um, oder?
Ja, ja, ist es schon. Es ist schon so, dass Sportschauen auf amerikanische Art, mehrere Fernsehbildschirme an der Wand, ja, die Ami-Flagge hängt daneben. Es wird natürlich getrunken und gegessen, das auch ganz gut. Also von daher, das wird nicht allen gefallen. Das ist amerikanisch geprägt, ganz klar.
Ja, und mancher soll ja das Spiel nur wegen der Halbzeitshow gucken und abfeiern. Da gab es über die Jahre auch einige Skandale und richtig große Pop-Momente.
Puls Spezial.
Eier, wir brauchen Eier. Eier, Eier.
Was steckt hinter dem Football-Hype?
Die Show in der Show, so könnte man ja auch die Super Bowl Halftime Show nennen. Es ist in sich schon so ein riesen Highlight. Ja, wird wochenlang geprobt, teilweise hunderte Statisten werden damit eingebunden. Und Musik gehört zu jedem Super Bowl dazu, wie Burger und Fritten. Und auch dieses Jahr können wir uns auf einen echten, ja, Superstar, Megastar freuen, würde ich sagen, oder?
In diesem Jahr performt Justin Timberlake. Und an was erinnern wir uns da alle?
Nipplegate!
Ja, Nipplegate, der größte Skandal,
oh, Wahnsinn.
Super Bowl Halftime Show gibt.
2004, Justin Timberlake und Janet Jackson treten zusammen auf. Seine Hand geht am Ende nach rechts, er greift Jackson an die Jacke, will da irgendwie so einen coolen Move machen und plötzlich fällt ihre Brust raus.
Ja, völlig spontan, nicht geprobt, ne? Das sah total natürlich aus.
Wobei, viel gesehen hat man ja gar nicht.
Ja, das stimmt. Ne? Janet Jackson, die hatte da irgendwie so mit Metallstern über ihrer Brustwarze, wenn ich mich richtig erinnere, ne? Was man halt so dann macht.
Ja, und, aber das ist ja auch eine Show.
Ja, Show, Nippelshow in dem Fall und Riesenskandal, Wahnsinn. Diese bombastische Halbzeitshow beim Super Bowl, ja, mit 150 Millionen Zuschauern, das muss ich mal reinziehen. Also quasi die größte Bühne, die es gibt auf der Welt, jetzt auch für Musiker. Ich meine, das war aber nicht immer so.
Nee, das war nicht immer so. Beim ersten Super Bowl 1967, da ging es ganz geordnet zu, in Reih und Glied. Die Symphonic Marching Band der Universität von Arizona trat da auf.
Ich marschiere innerlich schon mit.
Ja, und so war das eben eigentlich bis Anfang der 90er Jahre. Da kamen immer die Kapellen und Orchester von verschiedenen Universitäten. Bis dann, 1991, die New Kids on the Block das plötzlich geändert haben und zusammen mit Disney die Show geschmissen haben. Step by step, oh baby, gonna get to you, girl. Step by Step.
Wow. Und
von da an war dann Step by Step plötzlich alles anders. Dann kamen nämlich jedes Jahr die Pop-Superstars wie Michael Jackson, Phil Collins, U2 in den letzten Jahren, Katy Perry, Beyoncé, Coldplay, also das Größte vom Größten.
Das ist echt verrückt, weil ich erinnere mich da überhaupt nicht mehr dran, dass das mal ganz anders angefangen hat, also mit so einem Marching-Stuff. Man hat irgendwie das immer, verbindet das immer mit den größten Stars und so. Aber es gibt ja noch andere Dinge, die wirklich zu jeder Super Bowl, zu jedem Super Bowl dazugehören. Die Hymne, die wird ja auch jedes Jahr von einem anderen bekannten Musiker oder Musikerin gesungen. Dieses Mal von Pink, glaube ich, oder?
Genau, dieses Mal von Pink. Und auch bei der Hymne gab es natürlich schon einen richtigen Aufreger. Noch gar nicht so lange her, 2011, als Christina Aguilera die Hymne gesungen hat und zwei Versstrophen vertauscht hat. Whose broad stripes and bright stars through
the perilous path. Also so gut kenne ich mich jetzt nicht mit der Hymne aus, aber ja, ich wirst es erklären nochmal.
Genau, das wird jeder Deutsche nicht gleich erkennen. Eine hat sie einfach doppelt gesungen, eine Strophe, und die andere dann falsch abgeändert. Und da kennen die Amis natürlich keinen Spaß.
Ja, aber ich meine, dabei weiß doch jeder Amateurmusiker schon, if you're in trouble, just play it double. Also eigentlich hat sie alles richtig gemacht.
Ja, sie hat es nicht schlecht gelöst. Uns ist es jetzt auch gar nicht so aufgefallen. Aber das gab damals einen fetten Shitstorm durch alle Medien.
Ja, Logo. Also für Musiker eine fette Bühne. Eigentlich die größte Bühne der Welt. Man kann da wirklich zum Helden werden, genau wie die Spieler dann später auf dem Platz oder davor und danach. Oder halt zum absoluten Deppen. Der Super Bowl gilt ja als biggest show on earth, die größte Show der Welt. Und wem es gar nicht so sehr um das Live-Event an sich geht, sondern mehr darum, Football als Lebensgefühl abzufeiern, der wird jetzt mit einigen Film- und Serientipps zum Thema Football bestens versorgt. Hier bei uns im Puls-Spezial. Eier, wir brauchen Eier. Was steckt hinter dem Football-Hype? Julian, ich kann mich noch ganz genau erinnern an eines meiner ersten prägenden Football-Erlebnisse. Das war der Film an jedem verdammten Sonntag, Any Given Sunday. Einer der coolsten Sportfilme mit hier Dingsens, Al Pacino, Cameron Diaz, Jamie Foxx, und ist ein Wahnsinnsfilm.
So ein typisch exzessiver, überdrehter Oliver Stone-Film, ja, der eben auch all das thematisiert, was um den Sport herum passiert. Sex, Drogen, Gewalt, Musik.
Ja, und das Wort Fuck fällt, glaube ich, 117.000 Mal in den 90 Minuten oder 120. glaube ich, fast schon lange.
Ich weiß gar nicht, ob die Amerikaner da noch was anderes gehört haben als Piep.
Al Pacino, der spielt dann Al Pacino spielt einen Trainer von einem Team in Miami da im Film, und er hält dann, das ist so eine legendäre Szene, er hält dann vor dem entscheidenden Meisterschaftsspiel so eine richtig, richtig epische Kabinenrede.
Ich kann nur sagen, seht euch den Mann neben euch an, seht in seine Augen, und ich glaube, dann werdet ihr jemanden sehen, der genauso denkt wie ihr.
Verdammt, ja.
Ihr werdet einen Mann sehen, der bereit ist, sich selbst für das Team zu opfern, weil er genau weiß, wenn es darauf ankommt, dann tust du dasselbe für ihn.
Oh, Gänsehaut.
Kriege ich jetzt schon ein bisschen Gänsehaut gerade.
Teamgeist, jeder ist gleich, jeder kann alles erreichen. Da schwingt natürlich viel vom amerikanischen Traum mit, auch wieder dieser Pathos, den wir schon angesprochen haben.
Ja.
Und diese Idee kommt, glaube ich, auch überall gut an. Also zum einen verkauft sich das natürlich gut. Die NFL ist ja auch ein Riesengeschäft. Zum anderen sind diese Ideen von Solidarität und Gleichheit, aber auch in der vernetzten, globalisierten Welt einfach, ja, die funktionieren überall, die werden überall verstanden in Filmen. Und mittlerweile gibt's auch richtig gute Football-Serien. Klar, Serienhype.
Lass hören.
Das ist eine Behind-the-Scene-Doku, also so Blick in die Kabine, Blick hinter die Kulissen, ja, wie bei Al Pacino gerade. Und die Serie heißt Last Chance U, läuft auf Netflix. Da geht's um ein College in einem Kaff in Mississippi und deren Football-Team.
Hey, shut up and listen to what's going on.
True change has got to come from the inside.
Ja, da kriegt man sehr schön mit, wie die Football-Ausbildung schon an der Schule auf unglaublich professionellem Niveau in den USA losgeht. Ja. Wir haben den Trainer gehört, ja, Al Pacino-like. Was die Serie so gut macht, sind eben die Spieler, die Trainer und ihre Geschichten. Denn dieses College in Mississippi, das sieht sich als so eine Art Auffangteam für Problemfälle, für talentierte Spieler, die aber ja Scheiße gebaut haben und jetzt ihre letzte Chance im Sport suchen. Und wir sind dabei, wie die Lernstress haben, wie sie Unterricht schwänzen, wie sie durch ihre Prüfungen fallen, wie sie sich auf dem Platz prügeln, wie es Stress mit der Familie, mit der Freundin gibt und wie alle davon träumen, doch noch irgendwie groß rauszukommen. Aber auch das wird in der Serie am Ende deutlich, es schafft höchstens einer aus diesem Team und der Rest muss gucken, was er dann mit seinem Leben macht.
Und das ist ja das Miese, das ist wie so eine Karotte, die man irgendwie vor der Nase von seinem Pferd hin und her wedelt, so mit der großen Kohle, mit dieser Chance, dieser 1% Chance auf echt eine Menge Kohle und viel Ruhm und so. Das klingt wirklich cool, klingt auch hart. Ich glaube, Last Chance U ziehe ich mir echt mal rein. Das
solltest du unbedingt machen.
Werde ich auch tun. Julian, wir wollen jetzt mal genauer über diese Typen selbst sprechen, also die den Sport dann aktiv ausüben.
Ja, ich habe einen dieser Typen getroffen, Ex-NFL-Spieler Markus Kuhn, noch dazu einer der wenigen Deutschen, die es in die NFL geschafft haben. Der hat einige Jahre bei den New York Giants gespielt, ist auch einer von den schweren Jungs, steht in der Defensive Line normalerweise, beschützt den Quarterback, eine der härtesten Positionen im Football.
Ja.
Und auch er musste in seiner Karriere einiges einstecken und die wegen Verletzungen früher beenden. Kreuzbandriss, eine schwere Knieverletzung.
Das klingt schon hart, aber damit ist er vergleichsweise ja sogar noch ganz gut weggekommen, oder?
Kann man sogar wirklich so sagen. Also manchen zertrümmert es da das ganze Bein, Wade, Schienbein. Das kann noch schlimmer ausgehen. Mich hat eben genau das interessiert. Wie ist das denn mit der Mentalität und der Leidensfähigkeit, die man in der NFL mitbringen muss? Wie fühlt man sich und wie muss man unterwegs sein, wenn man auf dem Platz steht und weiß, jetzt rauscht dann gleich so ein 150 Kilo Berg auf mich zu?
Die meisten Footballspieler, die ich kenne, sind auch nicht komplett normal im Kopf, auch vor dem Football schon. Wir sind, glaube ich, einfach ein paar verrückte Kerle, weil sonst würde man so einen extrem körperlichen Sport erst gar nicht machen. Und ja, ich glaube, der einzigste Vergleich wird auch wirklich oft gezogen, ist dieses Warrior, dieses Kriegerhafte, weil genauso verhalten wir uns eigentlich auf dem Platz.
Moderne Gladiatoren wäre so das Stichwort, oder man spricht ja auch vom modernen Circus Maximus, wenn man Football meint.
100% richtig. Verletzungen gehören dazu. Noch ein Beispiel, als ich 2016 beim Super Bowl war, da hat zum Beispiel Verteidiger Thomas Davis von den Carolina Panthers mit gebrochenem Arm das ganze Spiel bestritten. Das musst du dir mal geben.
Das will ich mir eigentlich gar nicht vorstellen. Schön Spieler blocken, tackeln, halten, eventuell noch einen Ball fangen und das mit einem Arm, der komplett durch
ist. Geht eigentlich gar nicht.
Ja, ja.
Ja, Markus Kuhn hat diese Härte so beschrieben.
Ja, in diesem extrem kollisions- und körperbetonten Sport ist es ganz normal, sich auch zu verletzen. Wir sind ähnlich wie vielleicht auch Boxer und andere Kampfsportler, sind uns dieser Gefahr schon bewusst und ja, es ist ein gewisses Teil Berufsrisiko.
Ja, Berufsrisiko, das ist ein Riesenthema in der NFL, oder?
Ja, Verletzungen sind ein Thema. Da will die NFL auch gegensteuern, hat auch manche Regel verändert. Und auch Markus Kuhn sagt, wir müssen da schon aufpassen.
Leider Gottes hört man inzwischen immer mehr über die Kopfverletzungen, was natürlich eingeschränkt werden muss. Ja, also Humpeln und Hinken ist eins. Dass das Gehirn nicht mehr so ganz so funktioniert, wie es sein sollte, ist natürlich ein anderes. Und vielleicht wird sich da auch das eine oder andere noch ändern im Sport.
Das Thema Gehirnerschütterung, also Concussion im Englischen, das ist ein Riesenthema tatsächlich. Und die NFL überprüft das ja mittlerweile genauer, nimmt Spieler da auch mal verpflichtend vom Feld für medizinische Untersuchungen. Und diese Helm-an-Helm-Attacken, die werden jetzt auch konsequenter geahndet, als das früher der Fall war.
Genau, da gab es auch 2016 einen sehr sehenswerten Film mit Will Smith, Titel eben Concussion, der diese Diskussion mit angestoßen hat. Und der erzählt eben genau davon, welche Langzeitfolgen diese vielen Schläge auf den Kopf, die Gehirnerschütterungen haben können, nämlich Depressionen, Angstzustände, Konzentrations- und Gedächtnisverlust. Daran leidet schätzungsweise jeder vierte Footballer nach der Karriere. Wow. Das ist wirklich hart und es gibt auch einige Footballer, die sich wegen ihrer Krankheit sogar umgebracht haben. Zum Beispiel Mike Webster, der kurz vor seinem Suizid gar nicht mehr vernünftig reden konnte.
The things we do to one another, okay? Hell, I don't know what I'm saying. I'm just tired and confused right now. That's why I say it. I can't say it the way I want to say it. I could answer this real easy at other times, but right now I'm just tired.
Das ist so brutal hart. Ich habe da auch so eine Doku zu gesehen, diesen CTIs, wie das da heißt, multiplen Concussions oder Gehirnerschütterung. Das ist wirklich hart. Ich meine, der weiß wirklich nicht mehr, was er gerade sagen wollte. Man hört auch immer wieder vom Fan, wo sich ein Spieler charakterlich wirklich krass verändert hat oder Spieler sich verändern und dann irgendwie abstruse Dinge tun, die eigentlich gar nicht zu ihrem Charakter passen und so. Das sind dann wirklich so die Schattenseiten des American Football.
Und davon gibt's, das muss man ehrlich sagen, auch noch ein paar mehr. Zum Beispiel der Mordprozess um O.J. Simpson im Jahr 1995. Der bringt so alles zusammen, über was man sich im Football aufregen kann. Gewalt, Rassismus, Starkult und die Macht des Geldes.
O.J. Simpson war damals so einer der größten Football-Stars überhaupt, von Millionen Fans verehrt. Und der wurde damals freigesprochen. Für viele war das so ein Zeichen der Gleichberechtigung von Schwarz und Weißen. Für viele dann aber auch einfach nur ein wirklich verunglückter Indizienprozess, wenn man es jetzt gelinde ausdrückt.
Genau, Mord wurde ihm vorgeworfen. Die Beweise samt passender DNA-Analyse waren eigentlich erdrückend und von dem, was man heute weiß, auch eindeutig. Simpson wurde zwar strafrechtlich freigesprochen von der Jury, später aber dann in einem zivilrechtlichen Fall vom Gericht verurteilt. Er hat dann später ja auch weitere Straftaten begangen, ja. Saß auch lange im Gefängnis, bis vor kurzem übrigens. Und Kriminalität ist in der NFL sowieso ein großes Problem. Ich habe da so eine Zahl, im Schnitt wird durchschnittlich jede Woche ein NFL-Profi verhaftet.
Wahnsinn, jede Woche.
Ja, es gab in der Vergangenheit Videoaufnahmen, erinnert sich sicher der ein oder andere, von Spielern, die ihre Frauen misshandelt und geschlagen haben. Bei O.J. Simpson war es auch dessen Ex-Frau Nicole Brown Simpson, die war das Mordopfer. Und letztlich war die ganze Verhandlung damals vor den Geschworenen mit Kameras, mit dem Handschuh natürlich, viel Öffentlichkeit. Das war ein Stellvertreterprozess, nämlich für die Frage nach Gleichberechtigung von Schwarz und Weiß. Und das Ganze hat sich entzündet an einem Footballspieler, der als Volksheld galt.
Und es gibt ja auch so ein abgefahrenes Buch zu, weil in Amerika darf man ja, wenn man einmal freigesprochen wurde, nicht nochmal für dieselbe Straftat sozusagen dann schuldig gesprochen werden. Und das war, glaube ich, so ein Buch, was er rausgebracht hat, wo er gesagt hat, wenn ich es getan hätte, dann hätte ich es so getan. Also hätte ich es so gemacht.
Er hat es praktisch zugegeben.
Ja, es ist völlig abstrus. Und zu dem Fall gab es ja im letzten Jahr auch zwei sehr, sehr detaillierte und gute Serien. Ne?
Ja, beide extrem empfehlenswert. Einmal die erste Staffel von American Crime Story, The People vs. O.J. Die stellt den Prozess sehr realitätsnah nach mit Schauspielern. Und dann inhaltlich fast noch stärker die achtstündige Doku O.J. Made in America.
Als Kind aus dem Ghetto träumte ich nicht von Geld, sondern von Ruhm. Ich wollte bekannt sein. Die Leute sollten mich sehen und sagen, da kommt O.J.
Er wurde von der weißen Gesellschaft verführt, und das meine ich ernst.
Verführt. Ja, man muss das einordnen. Ja. Für viele schwarze Kids ist Football bzw. Sport in Amerika allgemein die einzige Chance, nach oben zu kommen, an einer angesehenen Universität zu studieren, zum Beispiel mit Footballstipendium, aus dem Ghetto rauszukommen. Weil die Chancen sind da weiterhin nicht gleich verteilt. Und selbst in der NFL ist es weiterhin so, dass die Schlüsselpositionen, der Quarterback, der Trainer größtenteils von Weißen besetzt sind. obwohl sonst überdurchschnittlich viele Schwarze in der NFL spielen.
Und die Teambesitzer, so ist das ja in der NFL, da gehört jedes Team einem Milliardär und das sind sowieso alles alte weiße Herren, bis auf einen von den Jacksonville Jaguars ist es, glaube ich. Das ist ein Inder, ist jetzt auch kein Schwarzer, aber ist halt ein Inder. Und einige davon haben ja auch Donald Trump im Wahlkampf finanziell unterstützt, also von diesen weißen Milliardären und Clubbesitzern.
Genau, einige, zum Beispiel Robert Kraft auch von den Patriots. Daran sieht man schon, was das für ein Klientel ist. Vielleicht ändert sich ein bisschen was. Jetzt hat P. Diddy kürzlich angekündigt, dass er ein Team, das gerade frei wird zum Kauf, die Carolina Panthers, dass er die kaufen möchte.
Ja.
Der wäre dann der erste schwarze Teambesitzer. Vielleicht verändert sich was. Aber der wird bei seinem Vorhaben sicher auch auf viel Widerstand von den anderen Teambesitzern stoßen, denn die müssen diesem Kauf zustimmen.
Und in dem Zusammenhang jetzt mit P. Diddy ist ja noch ein anderer Name aufgetaucht, der ganz, ganz viel diskutiert wurde in letzter Zeit. Colin Kaepernick. Wer ist das und was hat er gemacht? Erklär es nochmal, Julian.
Colin Kaepernick, einer der wenigen schwarzen Quarterbacks in der NFL, der hat für Gleichberechtigung demonstriert, indem er bei der Nationalhymne nicht wie alle anderen aufgestanden ist, sondern er hat sich hingekniet. Das war ein Riesenskandal und er hat das so begründet.
There are a lot of things that are going on that are unjust. People aren't being held accountable for. And that's something that needs to change. One specifically is police brutality. There's people being murdered unjustly and not being held accountable. Cops are getting paid leave for killing people. That's not right. That's not right by anyone's standards.
Ja, das würde man eigentlich auch denken, ne? Dass es einfach da noch einiges schief geht und dass da jemand auch dann irgendwie ausdrücken darf. Ist ja auch ein freier Mensch. Aber daraufhin gab es eine riesen Debatte, die da entstanden ist. Was wurde denn aus dem protestierenden Kaepernick?
Ja, Colin Kaepernick stand dann plötzlich ohne Team da. Kein Club wollte Kaepernick mehr haben, obwohl er sportlich auf jeden Fall zu den Guten gehört,
in
der NFL spielen müsste. Keiner hat sich getraut, ihn zu holen. Donald Trump hat Kaepernick beschimpft. Hat auch alle anderen beschimpft, die sich dem Protest angeschlossen haben. Und P. Diddy, der hat eben jetzt gesagt, wenn er die Carolina Panthers kaufen kann, wenn das durchgeht, dann holt er sich Kaepernick ins Team.
Wow, also 13 Jahre nach dem Fall O.J. Simpson könnte man sagen, eigentlich immer noch nichts geändert, alles gleich. Die gleichen Probleme in der NFL mit Diskriminierung und Kriminalität. Wow. Julian, Football in den USA, das ist natürlich eine Sache. Wie sieht's aber denn aus mit Football, der jetzt hier in Deutschland gespielt wird? Gibt's ja auch, oder?
Ja, gibt's auch. Ist aber ein schwieriges Thema. Ist auch nicht so gehypt. Ich habe über dieses Thema auch mit Coach Patrick Isume, wir erinnern uns, vorhin, ja, RAN NFL, gesprochen. Der hat ja als Trainer in Europa gearbeitet. Und er sagt zum Vergleich NFL gegenüber deutscher Football-Liga, GFL heißt die, Folgendes.
Das ist wie Tretroller gegen Formel 1. Das kann man nicht vergleichen, weil der Football hier ist ein Amateursport. Die Jungs gehen nach Hause, haben einen normalen Job oder studieren und da drüben sind es Vollprofis, die in der Junior High School angefangen haben und daraufhin trainiert wurden. Und da ist halt wirklich nur das Beste vom Besten.
Vielleicht ein bisschen auch so wie der Vergleich Fußball hierzulande und in den USA nur andersrum, ne?
Kann man schon vergleichen. Beim Football ist der Unterschied vielleicht sogar noch deutlicher. Wir können ja mal auf einen Platz hier in München gehen, zu den Munich Rangers, zweite Liga hier in Deutschland. Ich war da beim Ligaspiel, das hören wir gerade, im Dante-Stadion. Das ist ein altes Stadion in München, wird eigentlich gar nicht mehr richtig genutzt.
Ja.
Da waren dann so ungefähr 200 Zuschauer da. Und klar, vom Niveau, vom ganzen Drumherum ist das überhaupt kein Vergleich. Es sind Amateursportler, die normalerweise kein Geld mit Football verdienen. Aber trotzdem müssen die sehr, sehr viel investieren an Freizeit, an körperlichem Training. Und das hat mir der Präsident Fabian Vulic, der auch selber Spieler bei den Rangers ist, so erklärt.
Die Vorbereitung ist hart. Man muss ins Fitnessstudio gehen, man muss sich fit halten. Und so eine Larifari-Einstellung, so nach dem Motto, ach, ich spiele jetzt mal so ein bisschen Football, gibt es gar nicht. Durch diesen Sport verdienen wir nicht unser Geld und dieser Sport bezahlt uns auch nicht unsere Rechnungen. Aber trotzdem, um diesen Sport spielen zu können, für einen selber, muss man ins Training gehen, damit die Trainer, die da sind, auch einem was beibringen können und damit man selber auch besser wird. Ja, und deshalb ist es ganz wichtig, eine gewisse Einstellung zu dem Ganzen zu haben. Ja.
Ja, also kein Hype auf den deutschen Sportplätzen, oder?
Ja, müssen wir schon so sagen. Kein Hype auf den Sportplätzen. Das liegt einfach auch daran, dass Football extrem kompliziert ist, dass du teure Ausrüstung, viele Leute, viele unterschiedliche Typen auch zum Spielen brauchst und nicht einfach mal schnell loskicken kannst, wie zum Beispiel eben mit deinen 5 Leuten beim Fußball. Ja. Und ich denke, solange Football nicht an Schulen oder Universitäten angeboten wird, bleibt das, denke ich so, es bleibt eine Randsportart.
Football ist zwar eine Randsportart auf den Plätzen, aber trotzdem für dich, Julian, sagst du, der beste Sport der Welt. Damit hast du natürlich einen schwierigen Stand in Deutschland, würde ich mal sagen.
Auf jeden Fall der beste Sport der Welt. Ich kann dir das ganz einfach in einem Satz sagen, wieso, Ben.
Ja, leg los.
Football bietet mehr Action, mehr Spannung, mehr Unterhaltung und mehr Komplexität als Fußball.
Bam. Ist dir Bam, wollte ich gerade sagen. Ist aber auch eine steile These. Da musst du jetzt schon ein bisschen genauer erklären. Da musst du ein bisschen liefern.
Ja, komm, wir reden nochmal drüber.
Ja, komm. Also du hast gesagt, mehr Action. Erster Punkt. Was meinst du damit konkret?
Ja, durch diese Kombination Laufen, Werfen, Kicken kommen im Football einfach viel mehr spektakuläre Aktionen zusammen.
Ja.
Wir haben Spieler, die 2 Meter hoch springen, Spieler, die den Ball 60 Meter weit werfen, Spieler, die einfach mit ihrer schieren Wucht durch eine Wand von Spielern durchrennen. Und ein Spielzug ist einfach immer erst beendet, wenn ein Spieler oder der Ball am Boden liegen. Davor kann alles passieren. Und dann beim Thema Spannung auch noch ganz wichtig, die Liga ist viel ausgeglichener als im Fußball. Ja,
also das komplette Gegenteil von der deutschen Bundesliga, wo der FC Bayern die nächsten 35 Jahre lang wahrscheinlich Meister wird.
Ja, 35, 50 Jahre. Ja.
Ja.
Genau. In den letzten 11 Jahren haben 10 unterschiedliche Teams den Super Bowl gewonnen. Gebt euch das, FC Bayern. Und noch nie hat ein Team den Titel öfters als 2-mal verteidigen können. Gebt euch das auch, FC Bayern. Also warum das viel besser ist, erklärt uns nochmal Coach Patrick Isume.
Weil jedes Team darf einen bestimmten Satz an Geld pro Saison ausgeben und darüber darfst du es halt nicht. Also es gibt es nicht, dass es FC Bayern-like wird und die halt am meisten Geld haben und die besten Spieler haben und jedes Jahr gewinnt wieder Bayern. Das gibt's nicht.
Ja, also dank Salary Cap, also Geld, Gehaltsobergrenze und dank der Regel, dass das schlechteste Team einer Saison im Jahr drauf immer die besten Jugendspieler bekommt, ist das Ganze einfach viel fairer, viel abwechslungsreicher und viel, viel spannender.
Das ist wirklich ein guter Punkt, der, glaube ich, nicht nur mich schon überzeugt hat oder überzeugt, wird bestimmt auch noch andere überzeugen. Über so eine Regel könnte man vielleicht ja auch mal im Fußball nachdenken. Und dann hast du ja auch gesagt, mehr Unterhaltung.
Mehr Unterhaltung in jedem Fall. Wir haben ja drüber gesprochen. Halbzeitshow. Wenn ich da jetzt vergleiche beim Fußball, wenn Helene Fischer da auf der Bühne rumtanzt und rumkrächzt.
Ja.
Und dann kommt Justin Timberlake beim Super Bowl. Es ist eine ganz andere Nummer.
Ja.
Und dieses ganze Inside, also mehr Nähe zu Spielern und Clubs, bessere Geschichten durch Inside-Stories, durch Serien, durch Filme, über die wir gesprochen haben und durch die geschickte Nutzung von Social Media, das kann die NFL einfach.
Wobei aber diese Show ja auch nicht jedermanns Sache ist. Ne?
Das stimmt.
Ist ja auch irgendwie, muss man auch wirklich mögen, muss man auch sagen, fairerweise. Aber dann hast du noch gesagt, hier mehr Komplexität. Das war noch ein Punkt von dir.
Genau, also dieser Begriff Schach mit Kühlschränken, der ist einfach zu 100% wahr.
Übrigens ein überragendes Bild. Schach mit Kühlschränken, so großartig. Ist es.
Und so ein Playbook in der NFL hat mehr als 1000 Spielzüge. Die müssen die Kühlschränke dann auch im Kopf haben. Also da ist schon was dahinter. Es wird wirklich alles mit Statistiken erfasst. Wenn man beim Fußball von Ballbesitz spricht und da schon denkt, jetzt gräbt man aber die Statistiken aus, dann kann ich beim Football gucken, wie viele Bälle hat der Quarterback bei einer Temperatur von -5 Grad an den Mann mit der Rückennummer 10 angebracht.
Das klingt ehrlich gesagt auch ein bisschen nach Quantenphysik und nicht ganz an der Sportart.
Ja, man kann sich richtig reinnerden.
Ja, ist halt wirklich was für Nerds. Ich bin auch schon längst auf den Zug aufgesprungen, klar. Ist bei mir, um mich ist es geschehen sozusagen. Das klingt auch teilweise wirklich kompliziert, ist aber dann halb so wild. Was bedeutet das aber für den Hype, das ganze Ding?
Es ist, denke ich, nicht mehr nur ein Hype, Football in Deutschland, sondern Football hat sich schon teilweise in Deutschland etabliert, wird sich sicher noch mehr etablieren. Man sieht das bereits an den Zuschauerzahlen. Die sind bei Fernsehübertragungen schon im 6-stelligen Bereich. 2016 beim Super Bowl waren es mehr als 2 Millionen zum Beispiel.
Wow.
Die NFL wird nach Europa expandieren. In London finden ja jetzt schon Spiele statt. Also es ist eigentlich nur eine Frage der Zeit, wann auch in Deutschland, in Berlin oder München Spiele stattfinden werden. Die Fanbase wächst, das haben wir gehört. Die Unterhaltungsangebote, die mit Football zu tun haben, kommen hier nach Deutschland. Und ich lehne mich mal ganz weit aus dem Fenster und sage, in 5 Jahren ist Football ganz klar die Nummer 2 hinter Fußball.
Okay. 5 Jahre ist jetzt auch nicht so lang, Julian. Aber gut, wir werden sehen, was passiert.
Wir sprechen uns wieder
definitiv. Aber wir halten einfach mal fest, The Hype is real.
The Hype is real, definitiv. Ja. Ist ein anhaltender Trend und eben nicht nur zum Super Bowl.
Und auch wenn da natürlich immer besonders drauf geguckt wird, so ist es einfach. Es ist schlichtweg die größte Show der Welt. Das war's, unser Puls-Spezial. Eier, wir brauchen Eier. Was steckt hinter dem Football-Hype? Ich bin Ben Kantak.
Ich bin Julian Ignatovic.
Und wir sagen tschüss, servus.
Schaut den Super Bowl.
Das definitiv. Wir sind raus.
Ciao.
Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann gefällt euch vielleicht auch
Puls Spezial.
Schöne Surferinnen bekommen am meisten Sponsoren. Freizügige Skaterinnen den größten Fame.
Man sieht es halt extrem, weil die ganzen Bikepark-Chicks, die machen halt dann coole Fotos in Tanktops, wo sie dann irgendwo runterspringen. Und die kriegen halt dann meistens von den Sponsoren sogar mehr Unterstützung.
Bei Action-Sportlerinnen steht die sportliche Leistung oft nur im Hintergrund.
Mir ist es halt leider recht schnell aufgefallen, als ich auf YouTube die ersten BMX-Videos von anderen Mädchen oder Frauen mir angeschaut habe, dass die Kommentare darunter dann recht bezogen auf das Aussehen von den Mädels halt war, anstatt dass es darum ging, was die für Tricks machen.
Das hat Einfluss auf unser Frauenbild.
Im Actionsport ist die Frau als Sportlerin noch nicht angekommen.
Und das muss sich ändern.
Man muss öffentlich auch mal kritisch die Stimme erheben und sagen, wir Frauen sind auch da und hört uns jetzt endlich mal zu. Und es gibt viel mehr als nur Männer im Sport.
Sexismus im Actionsport. Wie Frauen ihre Möglichkeiten besser nutzen können. Puls Spezial und alle anderen Puls Podcasts findet ihr auf deinpuls.de und überall, wo es Podcasts gibt.